Ideologie funktioniert immer dann am besten, wenn sie nicht erkennbar ist, sondern als gesunder Menschenverstand, Fakt oder Naturgesetz auftrifft, dachte ich, aha, das ist mal eine Erkenntnis. Eigentlich hat man das ja schon immer gespürt und gewusst, dass die Ideologie, wenn sie zeigefingermäßig daherkommt, nicht funktioniert. Aber man hat gesagt, das ist doch klar, gesunder Menschenverstand, Fakt oder Naturgesetz. Wo habe ich diesen Satz gefunden? In der aktuellen Oxy-Ausgabe Wirtschaft anders denken, ein Wirtschaftsmagazin, ein kritisches Magazin, welches sich aus linker Sicht mit Wirtschaft, mit Ökonomie beschäftigt, also der Sache, die uns umgibt und die uns so prägt. Und einer der Macher ist Tom Strohschneider und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Tom.
Schönen guten Morgen.
Es gibt ja manchmal so Momente, wo man denkt, ah, das ist es. Und auf der fast letzten Seite der aktuellen Oxy- oder Ochi-Ausgabe habe ich diesen Satz gefunden. Der gefällt dir sicher auch, oder?
Ist zumindest kein Satz, über den man nicht ein bisschen nachdenken müsste. Und was kann man Besseres über Sätze sagen, als das Herrn zum Nachdenken bringen.
Ja, mit der Ideologie ist das so eine Sache. Es gibt ja auch eine Wirtschaftsideologie oder ein Dogma oder fast, es gibt ja heterodoxe Ökonomen, die sagen, die aktuelle Wirtschaftslehre, die Mainstream-Wirtschaftslehre ist eigentlich nicht wissenschaftlich. Sie ist eher Ideologie. Sie ist verbrämt, kommt aber wissenschaftlich daher. Es ist also ganz schwer, das zu erkennen, was eigentlich interessengeleitet ist, was Ideologie ist und was eben nicht wissenschaftlich ist, oder?
Das ist richtig und ich würde an der Stelle sogar gleich mal mit einer kleinen, eher selbstskeptischen Bemerkung anfangen, weil man natürlich dasselbe auch für ökonomiekritische Theorien, Wissenschaftsverständnisse und Denkrichtungen sagen kann. Also es ist ja nicht so, dass nur die Neoklassik oder Leute, die man jetzt landläufig als Mainstream-Ökonomen bezeichnet, die berühmten Wirtschaftsweisen zum größten Teil, die dann gewissermaßen so eine Art naturwüchsige Wahrheit über unsere Wirtschaft verkünden. Nee, es trifft natürlich diese Skepsis, wann aus Wissenschaft Ideologie wird, auch wenn man so will, unser Lager, müssen wir uns nichts vormachen, die Geschichte hat es auch gezeigt. Nicht alles, was sich auf Marx berufen hat in Sachen Ökonomiekritik, war von Ideologie im Sinne einer auch, wenn man so will, politisch verbogenen Interpretation und Umgangsweise mit Erkenntnis gefeit. Und deswegen wäre es meines Erachtens wünschenswert, wenn so eine gewisse dialektische Gelassenheit, so eine Art Selbstskepsis, eine Art ja, widerspruchsfreudige Bearbeitung der eigenen Ratlosigkeit auch auf unserer Seite ein bisschen vorherrscht. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt gerade in den vergangenen Tagen zwei sehr, sehr, wie ich finde, wichtige Studien in den Medien zur Kenntnis nehmen können. Da ging es um Steuervermeidung in der Europäischen Union, wie sich die Unternehmen da Schlupflöcher, Steueroasen vom Acker machen, was so, wenn man so will, ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Gesamten angeht. So, und diese Studien haben offenkundige methodische Schwächen. Und jetzt gibt es eine Diskussion, in der von der Seite, die gar kein Interesse daran hat, dass Unternehmen stärker besteuert werden, natürlich sofort den Hinweis, der sich dann auf die methodische Schwäche beschränkt und dann gewissermaßen so eine Art antipolitische Gegenwende daraus macht, so nach dem Motto, hier, das sind alles falsche Studien, Fake News Studien, wurde von hochrangigen Ökonomen auf Twitter behauptet, mit denen dann so Klassenkampfrhetorik entfacht werden soll. In dem Fall, glaube ich, müssen auch kritische Ökonomen sich dann immer fragen, wie weit ist das, was wir über Wirklichkeit sagen, eine Annäherung an die Realität mit guten und manchmal auch experimentellen Methoden, wie weit ist das überhaupt ein gutes Fundament? Denn nicht alles, was behauptet wird zum Zwecke sinnvoller Forderungen, sei es Armutsbekämpfung, sei es Umverteilung, ist wissenschaftlich immer gut begründet.
Wie ist es denn möglich, eine Haltung zu haben, einen Standpunkt, der, um nicht irgendwie Gummi zu sein, um nicht irgendwie eine Wabermasse zu sein und trotzdem nicht in die Ideologiefalle reinzutappen? Ich finde das immer ganz schwierig. Da hat man sich irgendwie was erarbeitet und denkt, ach, das ist es. Aber wie schaffst du es, nicht in Ideologiefallen reinzutappen und sagen, okay, jetzt muss ich aber offen bleiben. Erkenntnisse ändern sich, die Welt ändert sich, ich muss flexibel bleiben. Wie vermeidet man die Ideologiefalle? Die lauert ja überall, oder?
Also erstens weiß ich gar nicht, ob ich sie immer vermieden habe. Ich würde schon konzidieren, dass ich selber mehr als einmal da knietief wahrscheinlich drin gesteckt habe. Ja, wie vermeidet man? Ich glaube, durch Offenheit. Und es gibt ja etwas, wir haben uns hier auch auf der Welle schon sozusagen darüber unterhalten, es gibt ja so weit wie ein paar problematische Tendenzen öffentlichen Redens durch die Effekte von sozialen Netzwerken, diese ganzen Echokammern, die Tatsache, dass viele Leute ja, Ausschnitte der Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen, die vor allen Dingen ihre eigene Position erstmal bestärken, wogegen gar nichts zu sagen ist. Es ist nur so, dass natürlich dann die Möglichkeit, die Potenz von Selbstkritik, auch die Offenheit, auch mal vielleicht einen Teil des Denkens neuen Kriterien anzupassen oder zu fragen, hey, wir haben immer gesagt, es ist so und so, aber schauen wir doch nochmal in die Empirie, ist es denn überhaupt noch so? Da braucht man eine gewisse Offenheit, ich glaube heutzutage auch eine gewisse Dickfälligkeit, wobei das nicht unbedingt ein Signum unserer Epoche ist, wird sicherlich verstärkt durch Sachen wie Internet und die Kultur des Redens. Aber es ging ja anderen Leuten früher auch schon so, ich will nur an den Revisionismusstreit in der Sozialdemokratie erinnern, ohne eine lange Exkurs über Eduard Bernstein loszulassen. Aber im Wesentlichen hat der Mann nichts weiter gesagt, als Leute, die Bücher, die Karl Marx und Friedrich Engels geschrieben haben, sind inzwischen 50, 60, 70 Jahre her alt. Lass noch mal gucken, ob die Annahmen und auch die Evidenz, die auf denen sich diese Annahmen dort in diesen Büchern gründet, noch haltbar ist. Und er hat festgestellt, bestimmte Entwicklungstendenzen, die der alte Austrier nicht vorhersehen konnte, was ja also auch gar kein Vorwurf in dem Sinne ist, können sich nicht mehr halten, also denken wir neu. Und er ist auch verprügelt worden in der Sozialdemokratie und bis heute unverstanden. Also eine gewisse Offenheit muss man vielleicht auch manchmal gegen die Nichtoffenheit anderer durchkämpfen. Aber wenn ich mir den Satz noch erlauben darf, das ist fürs eigene Weiterkommen, was Erkenntnis, Nachdenken und auch schöne Theorien angeht, dann doch es auch wert, sich vielleicht mal vorwerfen zu lassen, dass man doch vor 5 Jahren noch anders darüber gedacht hat. Das ist ja eigentlich kein Vorwurf, sondern die Tatsache, dass jemand weiterdenkt, ist das Gute, und es müsste eigentlich ein Vorwurf dann eher sein, wenn man immer noch so denkt wie vor 5 Jahren.
Ein Plädoyer gegen die Fantasielosigkeit, und den Satz, den ich gerade zitiert habe, da kommt ja auf der letzten Seite in einer Buchbesprechung der aktuellen Oxy-Ausgabe, und der Titel hat mir gefallen, da bin ich sofort auf die letzte Seite gesprungen. Wieso fällt es uns leichter, uns das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus? 10 Jahre nach Mark Fischers Capitalist Realism. Ich weiß nicht, ob dieses Buch auch schon veraltet ist nach 10 Jahren, aber das hat mich auf jeden Fall erstmal angesprochen, nicht nur die wie immer sehr schönen Bilder, die ich mir auch in Ruhe angeschaut habe in der aktuellen Oxy-Ausgabe. Ich habe mir erst die Bilder natürlich angeschaut und dann habe ich die Artikel gelesen, und zuerst habe ich den letzten Artikel gelesen, und das hat mich angesprochen, weil es ja wirklich so ist mit Weltuntergangsvorstellungen, die kann man sich vorstellen, aber der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ist so tief, die Wertvorstellungen so tief eingebrannt, dass es schwierig ist, sich vorzustellen, was danach kommen könnte. Hat das was mit Fantasielosigkeit zu tun, oder dass wir gar nicht mehr abstrahieren können, weil wir kein anderes Wirtschaftssystem kennen und deswegen uns auch nicht vorstellen können, wie es sein könnte? Oder was glaubst du, wie es ist?
Naja, also in dem Fall würde ich sogar als allererstes mal den Kapitalismus dafür ein bisschen in Verantwortung nehmen, auch wenn ich normalerweise dazu tendiere, erstmal Selbstkritik zu üben. Aber es ist natürlich so, dass diese Produktionsweise mit einer Kultur, mit einem Sprechen, mit einem Fetischverhältnis einhergeht, in der das, was da passiert, wahre Geldbeziehungen, die Abpressung des Surplus, die Mehrwertaneignung durch Private, die Enteignung der Produzenten von ihren unmittelbaren Produktionsinstrumenten, das erscheint so naturwüchsig, als wenn es sozusagen so ist. Und so wie heute viel und weitgehend über Ökonomie gesprochen wird, wird ja auch immer so getan, als wenn dort wir es mit dem Zusammenhang zu tun haben, der faktisch naturwüchsig ist, aus dem sich dann auch schnell die politische Rede von den Sachzwängen und so weiter ergibt. So, und das führt natürlich über einen längeren Zeitraum dazu, dass es schwieriger wird, eine Fantasie sich am Leben zu halten, aufgeweckt zu halten, die sozusagen über den Kapitalismus oder zumindest in eine starke Veränderung des Kapitalismus hinaus ausgerichtet ist. Der zweite Punkt, den wir aber nicht vergessen dürfen, Wir haben es ja ein bisschen in den letzten 100 Jahren probiert, andere Formen der Organisation von Produktion und Ressourcenverteilung in großen gesellschaftlichen Projekten. Und da ist sehr, sehr viel Murks passiert. Und ich glaube, die Tatsache, dass es heute auch so schwer fällt, vielen Leuten jetzt sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen, nicht das Ende selbst, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Ich würde auch gar nicht so sehr das jetzt als so eine antikapitalistische Pointe fassen, sondern wir können uns ja nicht mal vorstellen, dass innerhalb des Kapitalismus zum Beispiel die gesellschaftliche Logik dominanter ist als die private Aneignungslogik. Wäre das dann noch Kapitalismus? Was würde es bedeuten? Wie würden wir demokratisch Produktion und so weiter organisieren? Es wird sicherlich keine Utopie darin liegen, sich sozusagen auf den Entwicklungsstand von vor 300 Jahren zurückzuziehen. Was bedeutet das aber in hochkomplexen Gesellschaften und so weiter und so fort? So, und da tun sich ehrlich gesagt auch kritische Ökonomen und Linke nicht besonders damit hervor, dort mal Wege vorzuschlagen. Oder ich will gar nicht von Antworten sprechen. Ich will eigentlich eher davon sprechen, dass wir uns erstmal die richtigen Fragen stellen müssen. Und inzwischen, um was Optimistisches da vielleicht noch zu sagen, ist es natürlich so, dass im Zuge auch einer ökonomiekritischen, wenn man so will, progressiven Debatte über Digitalisierung zum Beispiel, da auch mal wieder gefragt wird, was heißt denn das eigentlich, wenn die Roboter uns die Arbeit wegnehmen, eine Parole, die man sozusagen fast wöchentlich in den Zeitungen lesen kann. Man muss den Gedanken mal umdrehen. Ne? Also es ist keine Bedrohung, sondern eigentlich eine Verheißung. Wenn uns die Roboter die Arbeit wegnehmen, hätten wir mehr Zeit, um andere Dinge zu tun, um uns zum Beispiel darüber zu unterhalten, was wir mit der Disposable Time, wie Marx es immer sagte, mit der freien Zeit machen. Es gibt viele gesellschaftliche Herausforderungen. So, und dann stellt sich ja erst die entscheidenden Fragen, das ist ja erstmal nur sozusagen eine vage utopische Vorstellung. Die entscheidenden Fragen, die muss man beantworten oder die muss man erstmal stellen. Die könnte ja lauten, was wäre eigentlich, wenn progressive Kräfte, wenn so eine Art ökologisch solidarisches Lager in verschiedenen Ländern an die Macht oder an die Regierung käme, was wäre dann eigentlich die politische Ökonomie, was wären die wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die man treffen müsste, damit nicht sozusagen nur eine andere Verwaltung des Status quo an den Tag legen, sondern tatsächlich etwas machen, was über den gegenwärtigen, über den real existierenden Kapitalismus hinausweist. Ob das antikapitalistisch sich nennt oder nicht, ist mir dabei ganz egal. Frage wäre schon, aber wie können wir Produktion, Allokation von Ressourcen, Verteilung und so weiter anders organisieren, ohne zurückzufallen hinter Verhältnisse, in denen ja auch sowas, wenn man so will, so eine Art historisch progressives Durchgangsstadium ist, denn nicht alles, was der Kapitalismus hervorbringt, werden wir nach ihm wieder vergessen müssen. Im Gegenteil, wir werden es nur anders in Stellung bringen oder anders benutzen und das wird zu weniger schlechten Dingen führen.
Mhm. Auf Seite 8 in der Januar-Ausgabe steht ja was Hoffnungsvolles und ich habe mit der Blockchain-Technologie immer was Hoffnungsvolles verbunden, weil es eben so anarcho-libertär daherkommt und das so gegen die Institutionen ist, also Anti-Institutionalismus bedeutet technologisch zumindest, man sagt, man braucht eben nicht die Banken als Mittelsmann in der Organisation, ist es was Urdemokratisches, was Transparentes. Da habe ich allerdings zu viel rein interpretiert und mir zu große Hoffnung gemacht, was die Blockchain-Technologie betrifft. Da hat mich der Artikel etwas ernüchtert. Ging dir das ähnlich?
Ach, naja, was heißt ernüchtert? Ich glaube, es ist ein ganz interessanter Punkt, dass wir oft damit konfrontiert waren in den letzten 10, 15 Jahren, dass technologische Erfindungen, technologische Schritte gemacht wurden, in denen man zunächst erstmal auch progressive Potenziale erkannte. Also als das Internet so ein Massenphänomen wurde, als soziale Medien sich ausbreiteten, wie sehr waren wir dann doch irgendwie doch zum Teil davon überzeugt, dass die demokratische Austausch stärkt, die Möglichkeit der Organisierung von unten verbessert und so weiter und so fort.
Hat sie auch zum Teil gemacht, oder?
Genau, hat es in jedem Fall gemacht. Nicht alles, was daraus entstanden ist, ist dann auch am Ende progressiv sozusagen hat sich durchsetzen können und es hat auch seine Schattenseiten. Es gibt ja auch, also wie gesagt, die Diskussionskultur im Internet trägt ja nicht unbedingt zur Erkenntnis um progressiven Fortschritt in jedem Fall bei. Also mit anderen Worten Doppelcharakter oder wenn man zwei Gesichter. Und so ein bisschen ist ja bei der Blockchain die Vorstellung, dass man ein Intermediär sozusagen eine Vertrauens Instanz hat, die nicht der Staat ist, also mit, die nicht mit der Gefahr verbunden ist, zum Beispiel politischer Macht, oder die nicht mit einem ökonomischen Akteur verbunden ist und damit mit der Gefahr überbordener ökonomischer Macht, die war und ist ja sehr attraktiv. In dem Text wird meines Erachtens sehr klug dargelegt, dass auch diese Technologie eben auch eine andere Seite hat. Es ist ja nicht in dem Sinne ein Plädoyer, alle Überlegungen jetzt fahren zu lassen, was den Einsatz von Blockchain-Technologie zum Beispiel für die, ja, wenn man so will, das auf eine neue Stufe Hebens von Vertrauen, von Information, von Sicherheit und auch von Abläufen. Da ist sicherlich noch viel drin, aber die Augen davor zu verschließen, dass eine Technologie für sich genommen erstmal ein leerer Signifikant ist und es immer auch darauf ankommt, wer die mit welchen Interessen einsetzt, das kann dieser Text, glaube ich, ganz gut deutlich machen. Mich hat er auch ein bisschen, wenn man so will, aus so einem Optimismus herausgerissen. Und da sind wir wieder beim Anfang vom Gespräch. In dem Fall, dass dieser Text es nicht geschafft hätte, wäre ich vielleicht bei diesem Thema in die Ideologiefalle getappt, nämlich etwas als politisch sinnvoll und zukunftsweisend in umfassendem Maße sozusagen noch mir im Kopf zu behalten, ohne also Maßstäbe der Kritik, Erkenntnisse, die in die entgegengesetzte Richtung weisen, mit einzubeziehen. Und deswegen, ich bin durch diesen Text klüger geworden. Das ist zumindest persönlich schon mal ein ganz guter Vorteil.
Ein guter Vorteil. Ideologiefalle, gesunder Menschenverstand, das sind ja so schlagende Argumente. Und die schwäbische Hausfrau, die ist ja tatsächlich schlagend. Also gegen diese sympathische, charmante Frau, sind ja manchmal auch Männer, aber also auch die Schwaben sind ja auch sparsam, gegen die kann man eigentlich nichts sagen. Aber auf Seite 17 in der Januarausgabe von Oxy gibt es ein schönes, einfaches Rechenbeispiel, das ich als einfach gestrickter Hobbyökonom sogar verstehe, weil es ist ein einfaches Gedankenexperiment, welches zeigt, was als Hebel für Stabilität und Wachstum verkauft wird, schwächt in Wahrheit Europas Ökonomie und nicht nur die. Das heißt, eine Volkswirtschaft mit Privathaushalt zu vergleichen geht eben nicht und die schwäbische Hausfrau taugt überhaupt nicht als Vergleich und ist sogar gefährlich. Das ist immer schwer zu erklären, aber der Text hat mich überzeugt, weil es mit einfachen Zahlen deutlich wird, also Sparen ist nicht eine Tugend, sondern ist sogar gefährlich. Würdest du das auch so sagen? Oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Steve Keen, also wir sind sehr froh, wir freuen uns mit einigen anderen zusammen, unter anderem auch pluralen Ökonomen, das sind jüngere Wirtschaftswissenschaftler, die so ein bisschen auch abseits neoklassischer Wahrheiten nach Erkenntnis und nach Studienstoff suchen, denen nach Berlin holen zu können Ende Januar. Und ist ein australischer Wirtschaftswissenschaftler, einer von denen, die relativ lange sozusagen auf den immer gleichen Zusammenhang hinweisen. In dem Moment, wo man eine Volkswirtschaft ökonomisch betreibt wie einen Betrieb, wird man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle für sich Vorteile herausschaffen, aber in einer immer globaleren Ökonomie werden andere Volkswirtschaften davon stark benachteiligt. So kann man sagen, das ist mal im Interesse nationaler Standorte beispielsweise. Ich meine, die Deutschen haben sich mit ihrem doch ja aggressiven nationalen Standort oder Exportnationalismus Vorteile innerhalb der Europäischen Union verschafft, für die immer andere bluten mussten. Ob es die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa ist oder die geringeren Wachstumspotenziale in anderen Volkswirtschaften. Es können eben nicht alle sparen. Das führt dazu, dass am Ende alle weniger haben und dass Steve Keen uns das hier in, sagen wir mal, tatsächlich zu einem ganz, ganz einfachen, natürlich auch drastisch reduzierten Rechenbeispiel noch einmal vorstellt, ist, glaube ich, nötig, weil so sehr man eigentlich dachte, dass also bestimmte Formen, die gerne auch als neoliberal kritisiert werden, die Wirtschaftspolitik stark bestimmen, eigentlich mit der Finanzkrise und dem, was danach kam, irgendwie desavouiert, ins Hintertreffen geraten waren, so muss man auch klar sagen, es hält sich halt da immer noch und auch institutionell ein Aberglaube, der davon ausgeht, dass Ökonomie besonders erfolgreich ist, wenn sie über Austeritätspolitiken vor allen Dingen Ausgaben zurückfährt. Und inzwischen wissen wir, mehr Investitionen kann auch in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum am Ende allen zugutekommen. Da kann man sich immer noch fragen, ob es dann in die richtigen Bereiche investiert wird. Aber diese Politik, die dann eben auch ein sozialdemokratischer Finanzminister, der nichts Besseres ihm einfällt, als gewissermaßen mit seinem Amtsantritt zu sagen, er werde die Politik der schwarzen Null, die ja sozusagen eine fiskalpolitische andere Seite der Medaille dieser schwäbischen Hausfrau ist, fortsetzen. Da fragt man sich dann eben auch, ob überhaupt im parteipolitischen Bereich noch die Lust an Alternativen noch da ist. Bei der SPD muss man sie schon sehr, sehr hartnäckig suchen und manchmal findet man sie da nicht mal.
Das Lieblingsbild auf dem sehr bilderreichen, in der sehr bilderreichen Januarausgabe des Magazins Oxy ist eine Werbung für einen Computer. Der nennt sich Genie. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wie die Firma heißt. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Jedenfalls Genie heißt dieser Computer, der 7.900, also fast 8.000 D-Mark kostet, 64 K RAM hat. Und Genie macht frei, steht da. Genie macht frei von Verwaltungsmonotonie und Datenroutine. Ja, also das war die Verheißung in den 80ern eines Computers, ja. Aber mit Verheißung muss man aufpassen, oder?
Ja, man muss natürlich mit Verheißung immer aufpassen. Wir haben uns für diese Ausgabe, die ja im Schwerpunkt nochmal so Fragen der Technologiepolitik, auch des linken Denkens über Digitalisierung ins Schaufenster rückt, dafür entschieden, eben hier historische Werbung zu suchen. Und wir waren in also mehrfacher Hinsicht eigentlich auch begeistert. Nicht nur, dass ich auch relativ konservative Rollenbilder zum Beispiel in der Werbung der 70er Jahre noch niederschlägt. Also Computer ist eine Männersache. Frauen sind allenfalls als Adrette, wenn man so will, Begleiterscheinung dort sind. So, aber ansonsten geht aus dem Ganzen natürlich schon etwas hervor, nämlich ein Fortschrittsoptimismus, der verständlich ist, wenn man die Potenziale dieser neuen Technologie sich anschaut. In den 60er, 70er Jahren werden die sozusagen auch kulturell erkannt, vergrößert durch Werbung. So, aber gleichzeitig steckt natürlich da drin auch etwas, was man von links mit einem gewissen Pessimismus angucken können, nämlich so eine Art Aberglaube, dass man alle Probleme mit Technologie lösen kann. Und dass wir nicht alle Probleme mit Technologie lösen können, sehen wir bis heute, die Probleme sind ja immer noch da oder ein großer Teil der Probleme. Und vor allen Dingen darf man eben nicht in so einem technischen Solutionismus, also verfallen, der glaubt, wir brauchen einfach nur die bessere Maschine, den besseren Computer, den leistungsfähigeren Chip, die anwendbarere KI und dann werden wir unsere Sorgen alle ledigen. Ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr nötig, denn was uns auch der schlauste Computer nicht abnehmen wird können, ist die Vereinbarung darüber, wie Gesellschaften, wie Kollektive, wie Solidarität unter uns eigentlich aussehen soll, dass wir dann irgendwie Maschinen dazu gebrauchen können, dass es uns einfacher macht, diese Solidarität zu verwirklichen. Da bin ich sehr, sehr froh darüber und bin insofern auch Technikoptimist. Aber die gesellschaftspolitischen Aufgaben müssen wir schon noch selber lösen.
Sagt Tom Strohschneider, Macher des Oxy-Blattes, erscheint monatlich, Wirtschaft anders denken. Ich freue mich auf die Februarausgabe und wünsche dir, lieber Tom Strohschneider, noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, beste Grüße.
Tschüss.